Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
14 Filialen, das ist schon eine Riesennummer, damals nicht nur in Kärnten, sondern in Kärnten und Steiermark. Diese Filialen, das hat in der Branche für Aufmerksamkeit gesorgt. Admiral hat Ihnen dann ja ein Kaufangebot unterbreitet, der Rest ist ja mittlerweile Geschichte. Aber was hat Sie damals von dem Deal überzeugt, Ihr eigenes Baby, das Sie aufgebaut haben, an Admiral abzugeben?
Dazu muss man wissen, dass ich eigentlich die erste Mal eine Anfrage von Admiral, vom damaligen Vorstandsvorsitzenden der Novomatic, den Dr. Franz Wohlfahrt, eine Anfrage 2002 bekommen habe. Den Dr. Wohlfahrt kannte ich vom österreichischen Buchmacherverband, heute österreichischer Sportwettenverband, wo man sich halt regelmäßig getroffen hat, um verschiedene Themen, die Branche betreffen, zu diskutieren.
Das heißt, der Buchmacherverband war eine Art Interessensvertretung?
Der Buchmacherverband ist eine Interessensvertretung, wie gesagt, heute als österreichischer Sportwettenverband bekannt. Und dort hat man sich halt als Branchenvertreter regelmäßig getroffen. Dadurch kannte man sich in der Branche, wenn man so will. Und wie gesagt, 2002 ist dann das erste Mal eine Anfrage gekommen, ob ich nicht Interesse hätte, mein Unternehmen zu verkaufen und auch zu Admiral Sportwetten zu wechseln. Das habe ich 2002 damals noch abgelehnt, weil ich meine Selbstständigkeit nicht aufgeben wollte. Zwei Jahre später kam dann die zweite Anfrage wieder von Dr. Wohlfahrt. Und dann habe ich mich entschieden, das Unternehmen zu verkaufen. Und das muss man sich so vorstellen. Wir haben uns im August 2004 in Klagenfurt getroffen und am 1. November 2004, also etwas mehr als zwei Monate später, habe ich als damaliger Vorstand der Admiral Sportwetten sozusagen begonnen. Also das heißt, das Ganze ist dann sehr rasch über die Bühne gegangen. Das ist auch etwas, was vielleicht typisch für mich ist, dass wenn ich dann die Entscheidungen triff, dass ich dann immer schaue, die Dinge auch so rasch wie möglich umzusetzen und durchzuziehen. Warum habe ich mich dazu entschieden? Weil mir damals schon bewusst worden ist, dass es damals großes Kleinunternehmen man in dieser Branche keine Zukunft haben wird. Ja, es war damals schon für mich feststellbar, dass es einen Konzentrationsprozess in der Branche geben wird, dass am Ende des Tages nur Großunternehmen in der Wettbranche überleben werden und für KMUs kein Platz sein wird. Das bestätigt sich heute auch. Ich persönlich hätte geglaubt, dass die Entwicklung noch viel rascher gehen wird. Aber vielleicht, um ein Gefühl zu schaffen, vor 10 Jahren hat es in Österreich noch zwischen 80 und 90 Wettunternehmen gegeben. Heute gibt es nur mehr rund 35 und die Konzentration schreitet voran. Also wenn man in 5 bis 10 Jahren, denke ich, wird es irgendwo zwischen 20, maximal 25 Wettunternehmen noch in Österreich geben. Und das war der Hauptgrund, sozusagen, dass ich für mich erkannt habe, dass es Zeit wird, hier eine Veränderung herbeizuführen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, eben dass man sein Unternehmen verkauft oder dass man sich einen Investor sucht, um eben entsprechend wachsen zu können, um das Unternehmen selbst so weiterzuentwickeln, dass eine entsprechende Größe erreicht werden kann.
Und dann haben Sie sich dazu entschieden, dass Sie verkaufen. Das heißt, Sie sind innerhalb von rund 15 Jahren vom Schalterburschen zum Vorstand des von Österreichs größten Sportwettenanbieter geworden. Es ist ein irrer Aufstieg, der sehr schnell und aber doch in sehr klaren und zügigen Schritten erfolgt ist. Hat es da irgendwann einmal einen Moment gegeben, wo Sie realisiert haben, was da eigentlich gerade alles sehr, sehr Positives passiert in Ihrem Berufsleben?
Ja, natürlich realisiert man das. Ja. Und natürlich reflektiert und lässt immer wieder Revue passieren, die Jahre und die Schritte, die man gesetzt hat. Aber das war eben die große Herausforderung für mich und Chance, die ich gesehen habe, eben zu Admiral Sportwetten zu wechseln als den größten Wettanbieter in Österreich. Damals noch mehr oder weniger fast ausschließlich im Retail-Bereich tätig und einfach die Chance zu haben, bei der Nummer 1 im Land arbeiten zu können, das war sozusagen auch das Animo für mich, diesen Schritt zu setzen. Ich habe das als Riesenchance auch wahrgenommen und gesehen und ja, habe mich dann eben beim zweiten Mal ganz rasch entschieden, das auch zu tun.
Jetzt leben wir in Zeiten, wo Startup kein Sonderbegriff mehr ist, sondern ein ganz gängiges Wort, das jeder kennt und auch sehr viele junge Menschen mittlerweile leben. Gefühlt jedes Jahr gibt es die doppelte Anzahl an Startups wie im Vorjahr, auch in Österreich. Jetzt haben Sie aber mit 28, also immer noch in einem extrem jungen Alter, erstmal seine Geschäftsführertätigkeit ausgeübt in einem anderen Bundesland als Ihr Heimatbundesland. Schon mit einer Mitarbeiterin unter sehr schwierigen finanziellen Voraussetzungen. Jetzt bin ich 33, 30 Jahre später. Ich empfinde es schon beim Hinhören als extrem mutig eigentlich und beeindruckend, weil dann das Ganze so erfolgreich geendet hat. Aber ist das nicht auch für Sie selber extrem imposant, dass das schon so früh war? Oder waren Sie einfach immer weiter als andere? Oder reifer?
Reifer, das ist sicher zu viel gesagt. Nein, ich habe es schon einmal erwähnt heute. Ich glaube einfach, das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, die Familie, wie gesagt, der Großvater Steuerberater, mein Vater war Manager in der Föst, das prägt einen natürlich. Und ja, ich muss sagen, ich habe sicherlich auch den nötigen Mut gehabt, mit 28 diesen Schritt zu gehen. Und bin auch in den Folgejahren immer sozusagen ans Limit gegangen. Ja, also für mich gab es nur einen Weg und das war der Weg voraus, nach vorne, ohne Wenn und Aber und auch die Bereitschaft, diese Risiken einzugehen, die damit verbunden sind. Ja, das habe ich offensichtlich in mir gehabt, ja, diese Risikobereitschaft auch. Und vor allem auch die Bereitschaft, diesem beruflichen Werdegang mehr oder weniger aber auch alles zu unterzuordnen. Ja. Also ich habe, wenn man so will, in diesen Jahren auch mehr oder weniger ausschließlich für meinen Beruf, für die Weiterentwicklung gelebt.
Mhm. Vom Herr im eigenen Haus, dann zum Geschäftsführer im Tochterunternehmen eines Konzerns. Wie ändert sich da der Arbeitsalltag?
Ja, das ist natürlich ein totaler Paradigmenwechsel. Wenn man selbstständig ist, trifft man jede Entscheidung selbst. Man braucht am Ende des Tages auf niemand anderen Rücksicht nehmen. Man hat völlige Gestaltungsfreiheit. Man trägt die Verantwortung für all sein Tun selbst. In einem großen Konzern ist die Herangehensweise natürlich eine völlig andere, weil man sich in diesem Konzernverbund entsprechend eingliedern muss, viele unterschiedliche Themen berücksichtigen muss. Es gibt nicht nur die Admiral Sportwetten, sondern viele andere Gesellschaften in diesem Konzern. Und da hat man einfach auch entsprechend Kompromisse einzugehen. Ja, also man kann nicht sagen, das ist meine Idee, das ist meine Philosophie, das ist meine Strategie und das ziehe ich jetzt durch. Das funktioniert nicht. Und es ist sicher auch so, dass viele, die diesen Schritt gehen, nämlich Unternehmen verkaufen, sich dann versuchen, in einem Konzernverbund einzugliedern, dass denen das nicht gelingt, ja, weil es so ein Paradigmenwechsel ist. Ja, das ist eine völlig andere Welt, eine völlig andere Arbeitsweise dann notwendig. Und viele, die sozusagen das probieren, in so einem Umfeld dann zu arbeiten, verlassen dieses Umfeld auch relativ rasch wieder, weil sie einfach für sich merken, dass sie damit nicht zurechtkommen. Ich habe es geschafft am Ende des Tages, aber es war auch für mich eine riesige Umstellung. Es war auch für mich nicht einfach. Es hat auch für mich Phasen gegeben, wo ich natürlich mich selbst hinterfragt habe, ob es die richtige Entscheidung war. Heute, ich bin inzwischen 17 Jahre bei Admiral Sportwetten, kann ich sagen, ja, es war absolut die richtige Entscheidung im Nachklang. Aber es ist sicherlich eine riesige Umstellung.
Sie haben in Kärnten mehr oder weniger ausschließlich ein Filialnetz betreut. Mit ihrem Wechsel zu Admiral Sportwetten ist auch das Online-Geschäft unter admiral.at dazugekommen. Wie war das für Sie? War das eine große Umstellung oder waren Sie digital immer sehr affin?
Nein, ich war mal grundsätzlich digital nicht affin. Aber mir war natürlich schon bewusst, dass die Zukunft im digitalen Bereich liegt. Warum? Weil in unserer Branche es natürlich zu dem Zeitpunkt schon einige renommierte Unternehmen gegeben hat. In Österreich hat es die Internetwette digital erstmals 1997 im Angebot gegeben. Die Firma Interwetten war damals die ersten, die sozusagen Online-Wetten in Österreich angeboten hat. Dann war der Börsegang von Bwin. Mhm. Damit hat die Digitalisierung in unserer Branche natürlich eine völlig neue Dimension erhalten. Und es war jedem, der in dieser Branche tätig war, schon klar, der Weg dieser Branche führt auch in die Digitalisierung. Ja. Und damit war klar, ein Unternehmen wie Admiral Sportwetten muss auch im digitalen Bereich tätig sein, wenn es zukunftsfähig sein will. Wie ich ins Unternehmen gekommen bin, muss man aber sagen, dass der Online-Bereich sehr rudimentär nur vorhanden war. Und mir war also binnen ja, eigentlich weniger Wochen bewusst, dass es hier mal den Hebel anzusetzen gilt, um sozusagen hier die Digitalisierung voranzutreiben. Weil man sagen muss, das ist sehr, sehr schwer gefallen, auch im Laufe der Jahre, weil in unserem Konzern so ein Grundprinzip auch gilt. Man will die Technologie selbst entwickeln. Man will also hier nicht externe Technologie zumieten, zukaufen, sondern es gibt so der Zugang, die Technologie, das technologische Know-how soll im Unternehmen sein. Und es ist dann schon eine Riesenherausforderung gewesen, das auch sozusagen auf den Weg zu bringen. Und das ist auch sehr lange nicht gelungen. Ja. Heute ist das Gott sei Dank anders. Wir haben ein unglaublich schlagkräftiges IT-Team in den letzten Jahren zusammenstellen können. Haben inzwischen 200 Mitarbeiter in diesem Bereich, die also für Entwicklung zuständig sind, Tester, Netzwerktechniker und so weiter und so fort, und haben uns in den letzten 3-4 Jahren sehr weiterentwickelt in diesem digitalen Bereich und sind auch in diesem Bereich heute durchaus konkurrenzfähig und sind damit von einem reinen Retail-Unternehmen, das Admiral Sportwetten für Jahrzehnte eigentlich war, zu einem Hybridunternehmen geworden.
Wie teilt sich der Umsatz des Hybridunternehmens Admiral Sportwetten im Retail-Bereich und im Online-Geschäft auf?
Vor der Pandemie oder vor Beginn der Pandemie war das Verhältnis 50 zu 50. Durch die Pandemie sozusagen getrieben, ja, weil es einen unglaublichen Beschleunigungseffekt mit sich gebracht haben, ist es heute so, dass das Verhältnis 65% digital und nur mehr 35% Retail ist.
Und glauben Sie, dass das so bleiben kann? Oder hoffen Sie vielleicht, dass es Sie wieder ein bisschen ausgleicht, weil das würde wieder bedeuten, dass die Wettlokale wieder besser gehen?
Da sollten wir die Pandemie hoffentlich zeitnah überwinden, erwarte ich in etwa das heutige Verhältnis, dass rund 2/3 der Wetteinsätze digital stattfinden werden und 1/3 Retail. Aber ich bin überzeugt davon, dass nicht nur im digitalen Bereich in Zukunft Wetten abgeschlossen werden, sondern dass sehr wohl auch Shops besucht werden, weil man sich dort halt mit Gleichgesinnten treffen kann, die Kommunikation. Menschen sind soziale Wesen und wollen halt auch den Austausch, und jeder von uns merkt jetzt in der Pandemie und in den Lockdowns, wie sehr ihm auch die sozialen Kontakte fehlen.
Ja, absolut. Ich habe in einem der letzten Lockdowns, aber zufällig den Lorenz einmal gefragt, wenn man immer heute wieder über Admiral sprechen, logischerweise, woher der Name überhaupt kommt. Und er hat mir damals versprochen, er wird das bis zu unserem heutigen Termin abklären. Das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe dich aber noch nicht gefragt, hast du das mittlerweile vielleicht mit dem Herrn Isikler abgeklärt?
Also ich weiß, mittlerweile bestens Bescheid, aber ich würde dem Gast den Vortritt lassen.
Also er klingt ein bisschen militärisch. Oder stimmt's oder ist es ein Blödsinn?
Nein, hat also überhaupt keinen Zugang zum Thema Militär oder eben Seefahrt zu tun, nein, sondern unser Eigentümer, der Professor Graf, hat wir damals am Beginn der 80er Jahre mit seinem Unternehmen begonnen hat, aus Großbritannien Glücksspielgeräte importiert. Und eines dieser Geräte hatte den Namen Admiral. Ja, also da war die Typenbezeichnung, wenn man so will, Admiral. Und abgeleitet davon hat er dann sozusagen die Marke Admiral entwickelt für seine ganze Unternehmensgruppe und eben den Sportwettenbereich auch als Admiral Sportwetten GmbH sozusagen dann firmiert.
Alles klar.
Geheimnis gelüftet. Simon und ich arbeiten ja mittlerweile schon sehr, sehr lange im Sportbusiness und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Admiral seine Sponsorings auch sehr, sehr langfristig sieht. Dazu passt auch, dass sich Admiral in der Öffentlichkeit auch immer wieder als Partner des Sports präsentiert und auch positioniert. Jetzt klingt das relativ lapidar, weil Partner des Sports klingt gut, im Marketing ein schöner Slogan. Aber was heißt das in der Praxis?
Also wir sind grundsätzlich, also die Sportwettenbranche lebt natürlich von Kunden, die sich für Sport interessieren. Wenn ich mich heute nicht für Sport interessiere, dann werde ich keine Sportwette abgeben. Das ist so eine Grundvoraussetzung. Und damit finden Sportwettenanbieter natürlich ihre Kunden vor allem auch bei Sportveranstaltungen. Ja, und da ist es dann auch naheliegend, dass man sozusagen Partner von Sportvereinen wird oder auch von Einzelsportlern. Dadurch, dass Fußball mit weitem Abstand die wichtigste Sportart in unserem Business ist, hat man auch begonnen, dann eine Strategie zu entwickeln, Sportsponsoring vor allem im Fußballumfeld anzusiedeln. Und so haben auch die ersten Kooperationen begonnen, dass man gesagt hat, okay, Fußball, Hauptprodukt, Sportvereine, interessante Partner. Und der nächste Schritt war, welche Fußballvereine sucht man sich dann aus? Und da ist es dann naheliegend, dass man zur Entscheidung kommt, man sucht Partnerschaften mit Vereinen, die eine große Fanbasis haben. Ja, die viele Fans haben, wo viele Zuschauer im Stadion sind, wo sozusagen wir wirklich die Fan-Community ansprechen können. Und aus dem Grund haben damals auch die ersten Kooperationen mit Vereinen wie Rapid, Sturm Graz, Austria, Wacker Innsbruck oder im Eishockey Vienna Capitals begonnen. Also das war sozusagen der erste Zugang, war die Fanclubs sozusagen zu versuchen, bei den Vereinen zu erreichen. Grundsätzlich war aber immer auch unser Zugang, wir leben vom Sport, ja, das ist sozusagen die Basis des Geschäftsmodells und wir sehen uns auch verpflichtet, dem Sport etwas zurückzugeben. Ja. Und so haben wir dann unsere Strategie weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, ja, nicht nur Profisport, nicht nur Fußball soll von uns profitieren und soll von uns unterstützt werden, sondern auch der Breitensport. Und auch andere Sportarten sollen sozusagen von unseren Engagements profitieren. Und so hat sich dann im Laufe der Jahre unser Engagement immer mehr vergrößert, immer mehr verbreitert. Es ist dann über Fußball, Eishockey weiter zu Basketball, Handball, American Football oder im Breitensport Laufveranstaltungen sozusagen ausgedehnt worden.
Sie haben gesagt, Admiral lebt vom Sport. Klar, das ist die Geschäftsgrundlage. Wie geht man dann als Geschäftsführer von Admiral damit um, im ersten Lockdown, wo dann plötzlich gar keine Sportarten mehr stattfinden?
Ja, das war natürlich für uns ein totales Schockerlebnis. muss man sagen, weil ja von heute auf morgen auch keine Sportveranstaltungen mehr stattgefunden haben und wir quasi, wenn man so will, von 100% auf unter 10% gefallen sind, und zwar binnen einer Woche. Ja, also das ist wie wenn du beim irgendwo aus dem Flugzeug springst und der Fallschirm geht nicht auf. Ja, also so ist das Empfinden dann. Und das war dann natürlich die verzweifelte Suche auch nach Produkten, die noch anzubieten sind, die es noch gibt. Und das war, sage ich heute, in Wahrheit auch die Geburtsstunde des E-Sports als Wettprodukt. E-Sports hat es natürlich schon vorher gegeben und die Wettanbieter haben sich immer wieder mit dem Thema beschäftigt und haben auch teilweise hier Wettangebote entwickelt. Aber das Thema hat nicht wirklich funktioniert und durch diesen ersten Lockdown ist dann auf einmal sozusagen das Thema E-Sports und hier vor allem sportaffine E-Sport-Produkte, sage ich jetzt einmal, wie FIFA oder auch andere Sportarten wie NHL, NBA basierende E-Sport-Angebote, sozusagen für Sportwettenanbieter interessant und attraktiv geworden. Weil die Leute halt im Lockdown auch viel Zeit hatten und natürlich auch irgendwo Angebote gesucht haben und sie haben dann begonnen, auf einmal eben auf Everton gegen Manchester United im E-Sport Wetten abzuschließen. Und da ging es immer um Namen interessanterweise, also gar nicht um die Spieler, um die Gamer, die dahinter stehen, sondern die sind angetreten für Vereine. Es war ja schon vorher so, dass viele prominente Vereine E-Sport-Abteilungen integriert haben in ihren Clubs und die sind auf einmal sozusagen in die erste Reihe getreten und dann hat halt Leverkusen gegen Schalke 04 gespielt, ja, im E-Sport und man hat halt dann entsprechend hier ein Wettangebot erstellt und da sind auch dann Wetten abgeschlossen worden. Und das Interessante ist sicherlich, auch wie dann der erste Lockdown vorbei war und dann sozusagen die Welt des Sports wieder in die Gänge gekommen ist, ist trotzdem seitdem ein gewisses Grundinteresse für das Thema E-Sport als Wettprodukt sozusagen Bestand geblieben.
Kommen wir zurück zu den Partnerschaften nochmal, die Sie auch nutzen, um dem Sport etwas zurückzugeben. Um erfolgreiche Sponsorings oder Partnerschaften umsetzen zu können, sollte man natürlich einerseits die Stärken des Sports oder der Liga oder des Vereins kennen, aber auch die Schwächen oder die Gefahren. Dazu gehören zum Beispiel Doping, aber auch Spielmanipulationen. Da werden ja Wettunternehmen sehr, sehr oft leider als Mittel zum Zweck benutzt. Was heißt das für Sie als Geschäftsführer von Admiral Sportwetten in puncto Kommunikation? Wie sensibel sind diese Phasen?
Jetzt muss man vielleicht hier ein bisschen weiter ausholen. Wie Sie richtig gesagt haben, ist neben Doping sicher das Thema Spielmanipulation das größte Problem des Sports überhaupt. Ja, es gibt dann noch im Bereich Fußball das Thema Hooliganism, das noch ein großes Problem darstellt. Aber diese Spielmanipulationen sind ein zentrales Thema und gefährden den Sport per se. Weil der Sport natürlich hier Gefahr läuft, Glaubwürdigkeit zu verlieren, wenn das Gefühl in der Bevölkerung überhand nimmt, dass häufig Sportveranstaltungen manipuliert sind, dass es Unregelmäßigkeiten gibt, dass es hier Vereinbarungen gibt, dann würde das den Sport per se in seinen Grundfesten erschüttern. Das heißt, es geht einmal zentral um das Thema sauberer Sport. Ja, und da haben natürlich der Sport ein riesengroßes Interesse, die ausübenden Vereine, Sportler ein riesiges Interesse, aber am Ende des Tages auch die Wettanbieter. Weil wenn die Wettanbieter Sportveranstaltungen anbieten, bei denen sozusagen immer die Gefahr mitschwingt, sie wären manipuliert, dann würden die Wettkunden sehr rasch auch das Interesse an sozusagen Sportwetten verlieren. Aus dem Grund hat sich schon vor vielen Jahren hier der Playfair-Code entwickelt, auf Initiative damals des Sportministeriums. Der Playfair-Code ist eine Plattform, die dazu dient, präventive Aufklärung im Zusammenhang mit Spielmanipulation umzusetzen. Was tut dieser Playfair-Code? Der schult also Aktive, sei es jetzt Sportvereine, sei es aber auch Einzelsportler, um sie auf die Gefahren, die durch Spielmanipulation entstehen kann, sozusagen aufmerksam gemacht. Und da werden jedes Jahr viele, viele Schulungen durchgeführt bei den Fußballvereinen, bei den Eishockeyvereinen, im Handball, beim Tennissport, um sozusagen hier auf diese Gefahren aufmerksam zu machen. Und das passiert aber nicht nur im Erwachsenensport, sondern es werden auch schon Nachwuchssportler sozusagen mit diesem Problemfeld konfrontiert und hier versucht, präventiv durch Schulungen auf die Gefahren hinzuweisen. In diesem Playfair-Code haben sich quasi alle Stakeholder zusammengefunden, die ein Interesse oder ein ursächliches Interesse an sauberen Sport haben. Das sind einmal die Sportverbände, das sind die Sportligen, das ist das Ministerium, das sind aber auch die Wettanbieter. Ja, weil die Wettanbieter, wie schon geschildert, größtes Interesse am sauberen Sport haben. Und was noch zusätzlich kommt, dass diese Manipulationen ja monetarisiert werden. Und monetarisiert werden sie bei den Wettanbietern, indem eben hier manipulierte Spiele sozusagen dann bewettet werden bei den Wettanbietern und die Wettanbieter dann sozusagen hier auch Opfer dieser Spielmanipulationen werden. Also hier gibt es ein gemeinsames großes Interesse und diese Dachorganisation ist sehr hilfreich. Und was man ja auch in diesem aktuellen Skandal jetzt feststellt, dass diese Wetten offensichtlich in der Karibik bzw. in Asien wieder abgeschlossen worden sind. Das ist ein typisches Muster, würde ich heute sagen, weil in Europa die Sportwettenanbieter hier also entsprechende Tools entwickelt haben, ein sehr sensibles Riskmanagement entwickelt haben, auch bei den Limits sehr restriktiv sind, gerade in der Regionalliga Ost, sind die Gewinnlimits, die möglich sind, so niedrig angesetzt, dass man das hier in Österreich gar nicht monetarisieren kann, wenn man hier Manipulationen durchführt, sondern die Monetarisierung muss woanders stattfinden.
Was Sie, Herr Irsigler, schon völlig richtig auch gesagt haben, ist, dass gerade in Österreich man ganz genau darauf achten muss, dass meistens weder die Vereine schuld sind an dem Skandal und in der Regel auch vor allem nicht die österreichischen Wettunternehmen, weil ich glaube, an Wettskandal über Admiral Tipp 3, Betted Home und Co., den hat es wirklich noch nie gegeben.
Nein, und für uns ist ja das auch immer mit einem Image-Schaden insgesamt. Ja, also der Sport trägt einen Image-Schaden davon, aber auch die Wettanbieter am Ende des Tages. Und ja, für uns ist dann in der Kommunikation, sind solche Situationen auch sehr schwierig. Da gilt es halt auch immer, entsprechende Aufklärungsarbeit zu leisten.
Kommen wir nochmal zurück zu den Partnerschaften im Sport. Mittlerweile pflegt Admiral, glaube ich, über 200 Partnerschaften mit Verbänden, Vereinen, Einzelsportlern, aber auch Events wie Laufveranstaltungen. Waren solche Partnerschaften im Sport für Admiral auch schon vor Ihrem Eintritt ins Unternehmen so ein großes Thema oder haben Sie die Strategie quasi mitentwickelt?
Es war schon Thema, also es hat, wie ich ins Unternehmen eingetreten wird, schon einzelne Sponsorings gegeben. Ich habe eben erzählt mit Clubs wie Rapid, Sturm, Austria, Innsbruck. Aber die heutige Strategie ist dann sozusagen zusammen mit dem Marketingteam und eben uns als Vorstand, Schrägstrich Geschäftsführung, entwickelt worden, weil wir halt absolut der Überzeugung waren, hier können wir auch sozusagen ein Statement setzen und hier können wir uns auch von anderen Mitbewerbern unterscheiden, weil es gibt keinen zweiten Wettanbieter in Österreich, der sich so im Sport engagiert wie wir, der so breit aufgestellt ist in seinen Engagements, und das ist eine klare Strategie gewesen. Ja, dass man sagt, hier will man auch klare Statements setzen. Wie gesagt, im Breitensport geht es letztendlich um Image, ja, um dem Sport etwas zurückzugeben. Im Bereich des Profisports geht es einfach darum, auch wirklich Kunden anzusprechen, sozusagen unser Kernpublikum bestmöglich zu erreichen. Also da spielen dann Themen wie Werbewerte, Neukundenakquise, zentrales Thema.
Ich wollte jetzt nur schnell auf meinem iPhone recherchieren, bin aber nicht mehr dazu gekommen. Ich stelle jetzt mal ohne Recherche diese Frage mutig in den Raum. Gefühlt sponsert Admiral sehr fußballlastig oder teamsportlastig. Ich glaube, in den Wintersportarten ist Admiral nicht ganz so stark präsent. Jetzt ist einmal aufgrund der fehlenden Recherche die Frage, ist das richtig? Und zweitens, warum ist es so?
Das ist richtig.
In Österreich, einem Wintersportland.
Das ist richtig. Wir sind im Wintersport tatsächlich nur im Eishockeysport tätig. Das hängt damit zusammen, dass die klassischen Wintersportarten wie die Skirennen, die Skispringen, Biathlon, Langlaufen, keine Sportarten sind, die sich als Wettprodukt durchgesetzt haben. Das liegt meiner Meinung nach vor allem auch daran, weil es in Summe zu wenig Veranstaltungen gibt. Ja. Wie gesagt, es gibt im Jahr 30, 40 Skirennen, Herren, Frauen, und das sind in Summe gesehen, übers Jahr gesehen, relativ wenig Veranstaltungen, die zu bewetten sind, und der Skisport spielt in Österreich auch nur 3 Monate im Jahr eine Rolle, von Dezember bis Februar, und dann ist die Saison wieder vorbei. Und darum haben sich, genauso wie jetzt im Motorsport, Formel 1 oder MotoGP, nicht als Wettprodukte durchgesetzt, weil es in Summe zu wenig Veranstaltungen gibt, wenn man das jetzt mit Fußballligen vergleicht oder mit Basketballliga oder mit Tennisveranstaltungen. Dort gibt es viel mehr Veranstaltungen, die noch dazu zwischen 10 und 12 Monate im Jahr auch tatsächlich stattfinden. Und diese Sportarten haben sich dann auch als Wettprodukt entsprechend etabliert. Und darum der Fokus schon stark auf gewisse Sportarten, wenn es um Profisport geht.
Mhm. Also sehr viel Teamsport, fußballlastig, eher wenig Wintersport, trotzdem 200 Partnerschaften. Mit wie vielen Leuten betreut Admiral diese Partnerschaften? Also im Sponsoring-Marketing-Bereich, je nachdem, wie das bei Ihnen im Unternehmen bezeichnet ist.
Also wir haben in unserer Marketingabteilung insgesamt im Moment 15 Mitarbeiter, wobei das in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist. Sie haben es am Anfang erwähnt, der Lorenz Kirschlager ist für das Thema Bundesliga-Sponsoring zuständig. Das haben wir im Sommer dieses Jahres sozusagen dieses Engagement begonnen und haben eben jemanden gesucht, der dieses Thema dann sozusagen exklusiv auch betreut, und haben Gott sei Dank den Lorenz hier auch gefunden. Und dann gibt es einen Bereich bei uns, der eben für Sponsoring-Kooperationen zuständig ist. Dann gibt es einen Bereich, der für das Thema Online-Marketing zuständig ist, einen Bereich CRM, Customer Relation Management, und einen Bereich Shop-Marketing. Ja. Also diese 15 Personen sind, wenn man so will, in 5 Segmente unterteilt. Und dann arbeiten wir auch noch mit diversen Agenturen zusammen, die uns quasi oder unsere Marketingabteilungen sozusagen hier auch entsprechend unterstützen.
Bei 200 Partnerschaften werden jetzt einige Vereine und Sportler wahrscheinlich die Ohren gespitzt haben da draußen. Wie kann man Sie von einer Partnerschaft überzeugen?
Da muss man eben unterscheiden zwischen Spitzensport, Profisport und Breitensport. Wie gesagt, der Breitensport, habe ich schon erwähnt, das ist, würde ich als Mäzenatentum irgendwo noch bezeichnen. Ja, also sozusagen dem Sport, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Im Spitzensport geht es letztendlich darum, macht ein Engagement für uns Sinn? Kann man damit Kundengruppen, neue Kundengruppen ansprechen, oder hat der Verein oder der Sportler eine solche Community, die für uns interessant sein könnte? Also das muss man dann wirklich differenziert sehen, sich sehr im Detail sieht man sich das an, ob man dann so einer Kooperation näher tritt. Wobei immer wieder in unserer Geschichte haben wir da auch durchaus unkonventionelle Zugänge gefunden und auch neue Wege beschritten, wenn wir halt überzeugt waren, dass es ein Thema vielleicht gibt, was für uns spannend sein könnte.
Kann man ein Beispiel haben von so einem unkonventionellen Zugang?
Das würde ich als das Thema Frauensport, ja, das ist uns, muss ich sagen, ein Anliegen geworden, auch den Frauensport zu unterstützen, weil halt auch im Sport die Frauen es viel, viel schwerer haben, entsprechende Unterstützung zu finden. Und das erste große Engagement war eigentlich beim Fußball-Frauen-Nationalteam, wo ich mich mit dem Thema eigentlich schon seit 2012 beschäftige. Damals 2012 war Europameisterschaft, Qualifikation für 2013 und Österreich hat damals im letzten Gruppenspiel gegen Dänemark, Dänemark war damals Gruppenerster, Gruppenfavorit und Österreich hat damals in St. Pölten, kann ich mich noch erinnern, 2:0 glaube ich gewonnen. Und es waren damals 2500 Zuschauer im Stadion und hat damit erstmals die Playoff erreicht als Gruppenzweiter, ist dann zwar im Playoff gegen Russland damals gescheitert, aber da waren beim Playoff-Rückspiel damals schon 3500 Zuschauer im Stadion und damals habe ich mir gedacht, das Thema Frauenfußball hat Fantasie, auch durch die Entwicklung oder das Entstehen des nationalen Fußballzentrums in St. Pölten für Mädchen. Und ich habe das dann verfolgt und es ist dann gelungen, eine entsprechende Vereinbarung mit dem ÖFB Anfang 2017 sozusagen einzugehen, als erster Premium-Partner, Hauptsponsor der Fußballfrauen-Nationalmannschaft. Und damals ja, bin ich durchaus eher schräg angeschaut worden für dieses Engagement. Wahrscheinlich der eine oder andere hat mich fast für verrückt erklärt. Wie kann man sowas machen? Was ist da der Hintergrund? Was soll das sein? Wir, und da sage ich wirklich wir, weil ich war ja nicht der einzige Treiber für dieses Thema bei uns, sind dann ein halbes Jahr später bei der Fußball-Frauen-Europameisterschaft in Holland mit dem Halbfinale belohnt worden. Man darf nicht vergessen, das war ja damals ein Sommermärchen, so wurde es auch betitelt und es war die erste Teilnahme einer Fußball-Frauen-Nationalmannschaft bei einer Endrunde und dann erreicht man das Halbfinale. Ich kann mich heute noch erinnern, der ORF hat Einschaltziffern gehabt im siebenstelligen Bereich, was man nur von den Herren gekannt hat. Bis jetzt oder hochwertigen Skirennen aus Kitzbühel oder Schwadming. Also wir haben sozusagen, ist hier eine unglaubliche Euphorie entstanden.
Zu dem Halbfinale damals hat es gegeben sogar Public Viewing am Rathausplatz in Wien, da war ich selber dabei, das war getreten, voll, man hat kaum einen Platz gefunden, ja. Also das war eine Riesenbegeisterung im Land.
Und man muss auch sagen, damals ist auch Frauenfußball auch bewettet worden, ja, erstmalig. Es hat ein entsprechendes Angebot gegeben und wir haben uns natürlich riesig gefreut über den Erfolg für die Frauen, aber auch wir haben uns für uns selber gefreut, weil das sozusagen so schnell Früchte getragen hat. Das ist sicherlich Glück gewesen, dass das so gekommen ist. Aber so Dinge auch zu tun, die ein bisschen aus der Norm sind, dass solche Gedankengänge haben wir immer wieder, solche Ideen haben wir auch immer wieder. Also ja, in unseren Köpfen gibt es da einiges, durchaus auch an Projekten, die wir hoffen, wir auch in Zukunft umsetzen können.
Einer dieser Ideen, die wahrscheinlich auch in Ihrem Kopf dann präsent war oder vielleicht sogar entstanden ist, war, dass Sie mit Admiral die beiden höchsten österreichischen Fußballspielklassen sponsern, nämlich seit Sommer 2021. Der Deal mit der österreichischen Fußball-Bundesliga wurde eigentlich schon inmitten der größten Gesundheitskrise der Welt seit vielen Jahrzehnten abgeschlossen. Viele Unternehmen haben sich in dieser Zeit, also vor allem Anfang des Jahres 2020 und dann im Rest des Jahres 2020 haben sie viele große Sportsponsoren auch aus dem Sponsoring zurückgezogen. Man denkt da nur zum Beispiel an die Erste Bank, die komplett weg ist in vielen Sportarten. Es hat ja in der Sportbusiness-Szene auch immer wieder Gerüchte gegeben, dass sich Admiral an mancherorts zurückzieht. Das ist dann, glaube ich, nicht so passiert. Also es war natürlich auch für Admiral schwierig. Aber ihr seid in sehr vielen Sponsorings treu geblieben, habt sich der Krise gestellt und habt dann die Bundesliga-Sponsorings abgeschlossen. Wie kam es oder aus welcher Überzeugung heraus kam es zu diesem ziemlich azyklischen Investment?
Also grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Krisen meistens auch Chancen mit sich bringen. Und dass gerade in solchen Situationen man investieren soll. Und für uns war die Überlegung auch, wie können wir uns als Unternehmen noch weiterentwickeln? Wie können wir uns in Österreich sozusagen noch an neue Kundengruppen auch herantreten? Und aufgrund diversester Analysen ist da als Ergebnis auch sozusagen entstanden, ein Engagement in der Bundesliga würde für uns absolut Sinn machen. Und dann darf ich mich nicht davor abschrecken lassen, dass jetzt eine Krise ist, ja, und es war auch für uns eine schwierige Zeit, sondern da gilt es auch dann Vorwärtsstrategien zu entwickeln. Und vielleicht zu dieser Geschichte Fußball-Bundesliga, erste und zweite Liga. Grundsätzlich war mal unser Zugang, ein Angebot zu legen für die erste Fußball-Bundesliga. In den Gesprächen dann mit der Bundesliga hat sich aber sehr schnell herauskristallisiert, dass auch die zweite Liga für uns durchaus Sinn machen kann. Wir haben in Österreich über 200 Filialen und sind, wenn man jetzt die Vereine der zweiten Liga sich ansieht, mit Ausnahme von Lafnitz in allen Städten, wo die zweite Bundesliga heute mit Vereinen vertreten ist, haben wir auch Filialen. Das heißt, unser Zugang war hier dann ein absolut regionaler Zugang, dass wir gesagt haben, wir wollen den Connect zwischen den Zweitligavereinen und unseren Filialen, die vor Ort sind, herstellen. Und haben uns dann relativ rasch entschieden, auch für die zweite Liga ein Angebot abzugeben. Die Überzeugung, dass das der richtige Schritt, der hat sich dann immer mehr verfestigt, auch intern. Und wir haben dann schon wirklich danach getrachtet, dass wir den Zuschlag für beide Ligen bekommen. Noch dazu, wo das ja erstmalig passiert ist. Ja. So, du bist ein First Mover dann. Erstmalig ein Unternehmen, das sozusagen das Naming Right sowohl für die erste als auch für die zweite Bundesliga übernimmt.
Als Bundesliga-Sponsor schlägt natürlich auch das Herz für den Fußball. Jetzt ist es in der Branche kein Geheimnis, dass Ihr Herz für den LASK schlägt. Jetzt habe ich schon eine Frage. Sie haben vorher gesagt, Ihr Vater war Manager bei der Föst. Jetzt weiß man, wer sich ein bisschen in Fußball Österreich auskennt. Die Föst hat damals einen Werksclub gehabt, das war Föst Linz. Wie wird man dann als Jürgen Irsigler LASK-Fan und nicht Föst-Fan?
Also bei uns ist die ganze Familie immer LASK-Fan gewesen. Also mein Vater ist LASK-Anhänger gewesen oder noch immer, auch wenn er in der Föst sozusagen beruflich tätig war. Beide Großväter waren LASK-Anhänger. Und ich bin von einem meiner Großväter auch mit nicht einmal 7 Jahren war ich erstmalig auf die Linzer Kugel mitgenommen worden zu einem Fußballspiel, zu einem LASK-Spiel und das war damals das Lokalderby gegen Föst. Ja, Föst, Linz ist damals aufgestiegen und der LASK hat dieses erste Linzer Derby in der höchsten Spielklasse am 30. August 1969 sozusagen 5:0 gewonnen. Ja. Und von dem Tag an war ich LASK-Anhänger. Ja. Und ich bin auch als Kind schon regelmäßig dann vor allem von meinem Großvater zu den LASK-Spielen mitgenommen worden. Also ich war regelmäßig im Stadion und diese Leidenschaft für den LASK ist mir bis heute erhalten geblieben. Also über die Jahrzehnte, wenn man bedenkt, das ist 52 Jahre jetzt her, wo ich das erste Mal im Stadion war. Und ich sage, in diesem Leben werde ich auch immer Schwarz-Weißer bleiben.
Herr Jeselke, jetzt haben wir nur ein Problem. Admiral sponsert so viele Clubs und Verbände im Land. Der LASK ist aber seit rund 1,5 Jahren nicht mehr in diesem Kundenportfolio dabei oder Partnerportfolio. Schmerzt es sehr in Ihrem LASKler-Herzen oder ist es halt einfach eine Business-Entscheidung, die es zu akzeptieren gilt?
Ja, grundsätzlich finde ich es schade, aber der Sigmund Gruber, LASK-Präsident, hat im Sommer 2019 entschieden, dass er mit keinem Wettanbieter mehr zusammenarbeiten will. Und damals waren wir ja Partner des LASK und hat damals klar kommuniziert, er will keine Partnerschaft mehr mit einem Wettanbieter. Und das ist letztendlich dann zu akzeptieren. Das ist eine Business-Entscheidung, wie Sie sagen. Und ich bin sowieso ein Mensch, der zwischen Beruf und Privat extrem trennt. Mhm. Ja. Und persönlich habe ich es sicher sehr schade gefunden, dass es so ist, aber am Ende des Tages ist so eine Entscheidung auch zu respektieren. Und sage ich einmal, heute habe ich auch keine negativen emotionalen Gefühle, entwickle ich, dass es so ist, wie es ist.
Wir trennen da jetzt auch nochmal beruflich und privat. Wie viele LASK-Spiele sehen Sie privat im Jahr, im Schnitt?
Also vor der Pandemie, ja, zwischen 25 und 32. Jetzt in der Pandemie bin ich nur bei den Spielen gewesen vor dem Lockdown. Also ich habe keine Lust, sage ich einmal, in einem leeren Stadion irgendwo zu sitzen, auch wenn ich vielleicht die Möglichkeit hätte, aufgrund der vielen Kooperationen, die wir haben, der vielen Sponsorings. Da macht auch keinen Spaß. Zweitens will ich da auch nicht besser gestellt sein als andere, die auch nicht die Möglichkeit haben, ins Stadion zu gehen. Aber grundsätzlich versuche ich nach Möglichkeit, jedes Spiel des LASK im Stadion zu verfolgen. Für mich ist ja quasi jedes Spiel ein Auswärtsspiel, dadurch, dass ich nicht mehr in Linz lebe, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Aber das ist eine Leidenschaft und Leidenschaft und Freizeitvergnügen gleichzeitig, weil ich halt viele Freunde und Bekannte dann in diesem Umfeld treffe und sozusagen hier mich auch sozusagen Abstand zum Berufsleben hier auch finde in diesem Fußumfeld. Und ich bin halt extrem sportaffin und fußballaffin und aus dem Grund, ja, jede Gelegenheit nütze ich. Und in den letzten Jahren hatte ich auch das Glück, dass der LASK international sehr erfolgreich war und da hat es sehr schöne Fußballreisen auch mit zusammen mit Freunden gegeben und viele Highlights.
Ihre schönste Fußballreise?
Also von der Stadt her würde ich Lissabon sagen. In den letzten Jahren gegen Sporting Lissabon, wie gesagt, beim ersten Spiel war es möglich dabei zu sein. Das hat zwar der LASK damals 2-1 verloren, aber es war wahrscheinlich das beste Spiel überhaupt, was der LASK gespielt hat auf internationaler Ebene damals. Das würde ich einmal vom Ergebnis her war vielleicht Trondheim ein Highlight, weil mit dem damaligen Sieg in Trondheim man quasi die Gruppenphase erfolgreich in der Saison 1920 bestritten hat und damit das erste Mal in die K.V.-Phase gekommen ist. Und das war ein Spiel im November, da hat es in Trondheim geschneit. Also das war aber sage ich mal von der emotionalen Komponente vielleicht die schönste Reise, ja.
Leider hat es keine ÖFB-Reise in Ihre Top 2 geschafft, aber vielleicht bin mir sicher, dass die Reise auf die Färöerinseln an Stelle 3 ist.
Wir wissen ja auch, dass Reisen ganz oben bei Ihnen auf der Liste steht, auch abseits vom Fußball. Wohin sollen unsere Hörer nach dem Lockdown reisen? Ihr Tipp?
Ach, Ja, ich würde jedem empfehlen, dass er einmal in seinem Leben auf eine Safari fährt, weil man hier Erlebnisse hat, die ganz speziell sind, die unglaublich emotional sind. Ich bin jetzt nicht der große Tierfreak, ja, aber ich habe hier Erlebnisse gehabt, erleben dürfen, die einen ganz besonderen Stellenwert in meinem Leben haben. Also wenn ich jetzt jemanden, ja, einmal im Leben sollte man so etwas gemacht haben.
Lissabon, Trondheim, Safari, kommen wir zurück nach Wien. Sie sind mittlerweile seit 17 Jahren bei Admiral, haben so gut wie alles erlebt, in erster Linie vor allem sehr, sehr viele schöne Momente. Welche Ziele haben Sie sich für die kommenden 5 Jahre bei Admiral gesetzt?
Es gibt einfach viele Themen und zentrales Thema ist sicher Internationalisierung. Dass wir als Partner anderer Gesellschaften im Unternehmen, im Konzern sozusagen unser Know-how unseren Schwesterorganisationen in Deutschland, Italien, Spanien, wo auch immer zur Verfügung stellen können und versuchen, gemeinsam mit den Schwesterorganisationen dann entsprechend Sportwettbusiness auch in deren Ländern zu entwickeln. Und in Österreich einfach unser Geschäft einfach weiterzuentwickeln, weiter auszubauen.
Ein weiterer wesentlicher Teil Ihres Berufslebens war kurz schon Thema, aber mit der folgenden Frage wollen wir nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Sie sind nämlich seit 5 Jahren Präsident des Österreichischen Sportwettenverbandes, einer Interessensvertretung für doch sehr viele österreichische Sportwettenunternehmen. Ich nehme an, ein wesentlicher Bestandteil des Sportwettenverbandes ist auch das Lobbying, vor allem auch mit politischen Partnern zum Beispiel. Und der Philipp Newald, Geschäftsführer bei Tipp 3, hat uns im Kaffeeaustalk erzählt, dass ca. 50% seiner Tätigkeit bei Tipp 3 mit Lobbying zu tun haben. Wie würden Sie das einordnen in Ihrem Berufsalltag? Lobbying-Tätigkeiten oder gibt es die gar nicht?
Na, grundsätzlich ist es so, dass in den letzten Jahren es sehr viele Gesetzesnovellen im Bereich des Wettwesens gegeben hat. Das Wettwesen ist eine Landeskompetenz, das heißt, rechtliche Basis sind 9 Landeswettgesetze. Und da hat es sehr, sehr viele Novellen in den letzten 5 Jahren gegeben und damit war auch sozusagen die Branche und wir als Interessensvertretung im österreichischen Sportwettenverband sehr gefordert, um sozusagen die Interessen unserer Branche auch entsprechend einzubringen und zu versuchen, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Von daher sind hier sicherlich auch sehr viele Termine wahrzunehmen gewesen. Grundsätzlich zum Thema Lobbyingarbeit ist es bei mir sicher bei weitem nicht 50%, sondern ich würde das irgendwo bei 10%, 15% einordnen. Also ich bin schon sehr stark noch Business fokussiert. Aber natürlich ist eine Notwendigkeit auch sozusagen mit den Stakeholdern, sei es jetzt im politischen Umfeld, sei es aber auch mit Kammern, Wirtschaftskammer, auch mit Behörden entsprechend hier im regelmäßigen Austausch zu sein, hier auch die Kontakte aufrechtzuerhalten.
Eine bisschen persönliche Frage hätte ich noch. Was macht für Sie eine sehr gute Führungspersönlichkeit aus? Vielleicht, was ist auch der Anspruch von Ihnen an sich selbst, um wirklich ein Leader zu sein bei Admiral Sportwetten?
Also grundsätzlich geht es einmal in so einer Tätigkeit darum, ein Team von ausgezeichneten Experten zu finden, zusammenzustellen. Als Geschäftsführer ist man ein Generalist und die Herausforderung ist eben, ausgezeichnete Experten zu finden, diese Experten zu einem Team zusammenzuschweißen, würde ich fast sagen, und dieses Team dann auch entsprechend zu führen. Das ist meine Aufgabe, den Experten auch entsprechend das Vertrauen zu schenken, ihnen auch klar zu kommunizieren, Wertschätzung, dass ihre Expertise wichtig ist, ihnen auch Freiräume zu geben, ihnen auch Möglichkeiten zu geben, ihre Ideen umzusetzen, also dass man auch als Führungskraft diese Ideen dann mitträgt, natürlich unter der Voraussetzung, dass man davon auch überzeugt ist. Das, glaube ich, macht die Führungskraft aus.
Kaffee aus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamzer.